So, jawohl, dann haben wir das. Ich begrüße am Telefon ganz herzlich von der Arbeitsgruppe Politik in Lateinamerika der Universität Rostock. Nochmal noch von vorne. Ich begrüße am Telefon ganz herzlich von der Arbeitsgruppe Politik in Lateinamerika von der Uni Rostock Dr. Christian Pfeiffer. Hallo, Dr. Pfeiffer.
Ja, guten Tag.
Herr Dr. Pfeiffer, bilde ich mir das nur ein oder gibt es zwischen den derzeitigen Monaten der Unruhe in Brasilien und den letzten Amtsmonaten von Herrn Trump als amerikanischer Präsident bemerkenswerte Parallelen?
Ja, also definitiv. Also Bolsonaro war ja eigentlich seine gesamte Amtszeit ein großer Anhänger von Donald Trump, hatte ja auch Berater, die Trump sehr nahe standen. Seine Söhne reisten regelmäßig nach Washington, um sich dort mit Trump-Vertrauten zu treffen. Und Bolsonaro, der arbeitet ja auch so ein bisschen auf so ein Finale hin, wie wir das jetzt auch am 6. Januar 2021 in Washington erleben konnten. Also wo dann praktisch die Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt haben. Und Bolsonaro kündigt praktisch jetzt schon an, dass er das Wahlergebnis ja faktisch nicht anerkennen wird. Und dahinter steckt natürlich auch sein ganzes Prozedere jetzt momentan gegen den obersten Gerichtshof, auf das wir sicherlich gleich noch kommen werden.
Ja, von Seiten seiner Anhänger ist damit ja auch noch verbunden die Hoffnung, vielfach jetzt auch gerade bei der Demonstration wieder geäußert, an das Militär, man möge zu seinen Gunsten putschen. Ist das eine realistische Möglichkeit?
Naja, Bolsonaro ist zwar ein großer Nostalgiker der Militärdiktatur, also das war eine Diktatur, die von 1964 bis 1985 verlief und er war ja auch selber Militär, neun seiner 23 Minister sind Militärs, aber derzeit sehe ich eigentlich keinen Putsch in Sicht. Bolsonaro ist zu schwach, er hat viel zu wenig Unterstützung, auch in der Bevölkerung für eine Militärherrschaft. Und man muss auch sehen, dass das Militär jetzt nicht so ein Monolith ist, sondern es da auch verschiedene Fraktionen gibt und die sich da sehr uneinig sind. Momentan sehe ich das nicht am Horizont.
Was mir sehr interessant scheint, ist das Verhalten der demokratischen Konservativen, die keineswegs nach meinem Eindruck mehr geschlossen hinter ihm stehen. Wo ich eher den Eindruck habe, da gibt es, je näher der Wahltermin rückt, umso mehr Parlamentarier, die sich durchaus vorstellen könnten, sich dem von der Opposition geforderten Amtsenthebungsverfahren anzuschließen.
Das sehe ich jetzt noch nicht so auch noch nicht so am Horizont. Das ist ja der sogenannte Central, also der Zentralblock im brasilianischen Parlament, der auch die meisten Abgeordneten hat. Und das ist natürlich der Block, der normalerweise immer hinter Bolsonaro steht, weil Bolsonaro denen auch gewisse Macht gegeben hat. Also sie können größtenteils über das Budget bestimmen und so weiter. Aber momentan ist es eigentlich so, sie haben halt Angst vor Bolsonaros größten Herausforderer, Lula da Silva. Wie es jetzt momentan aussieht, hat er sehr realistische Chancen auf einen Wahlsieg bei den nächsten Wahlen im Oktober 2022. Und das sind ja letztendlich immer noch Demokraten. Sind natürlich Leute, da gibt es Leute, die sind eher rechts, Leute, die sind eher links.
Ja, aber die vor allem wiedergewählt werden wollen. Und bei den Konservativen, denke ich, schlägt es allmählich die Stunde der Wahrheit und der Erkenntnis, je länger ich hinter diesem Präsidenten stehe, desto mehr schadet es meiner Wiederwahl, denn seine Popularitätswerte gehen ja deutlich nach unten.
Ja, genau. Also im Juli gab es eine Umfrage, da hatte Bolsonaro 23% Zustimmung, beziehungsweise 23% haben gesagt, sie würden ihn wählen. 49% waren damals für Lula. Also da kann man schon mal sehen, dass es momentan nicht gerade gut für ihn aussieht. Aber man müsste halt mal sehen, was würde passieren, wenn das passieren würde. Erstmal würde es natürlich eine ja, eine konstitutionelle Krise geben, die haben wir jetzt ja eigentlich letztendlich schon. Extreme Instabilität, das würde sich natürlich auch auf diese gesamte Wirtschaft ausprägen. Momentan ist es ja so, man hofft so ein bisschen auf einen wirtschaftlichen Aufschwung in Brasilien. Das ist momentan ein bisschen getrübt, auch wegen diesen institutionellen Turbulenzen, natürlich auch noch wegen anderen Gründen. Aber das würde meiner Meinung nach Brasilien zu sehr instabilisieren und würde dann auch nicht gut auf diesen zentrischen Block, der ja nicht besonders extrem ist, abfärben.
Der Fokus des fast schon biblischen Furors dieses Präsidenten scheint ja sein Hass auf den obersten Gerichtshof zu sein. Wo kommt der her? Was hat das ausgelöst?
Ja, das hat ganz verschiedene Gründe. Also ich könnte die jetzt mal so ein bisschen abhandeln.
Gerne.
Also erstmal hat er so ein Ultimatum gegen zwei Richter des obersten Gerichtshofs ja, gesetzt. Das richtet sich aber vor allem gegen einen Richter, das ist Alexandre de Moraes. Der soll nach Willen von Bolsonaro vom Senat impeached werden, also abgesetzt werden. Der Senatspräsident hat dies aber bereits abgelehnt. Und Bolsonaro erklärte halt, er werde sich nicht mehr an die Beschlüsse von diesem de Moraes halten. Und dieser de Moraes ist auch der nächste Chef der nationalen Wahlbehörde. Also und auch der Hauptverantwortliche der Ermittlungen gegen Bolsonaro und seine Verbündeten derzeit. Und dementsprechend natürlich die Zielscheibe schlechthin. Und da kann man natürlich dann schon so ein taktisches Manöver von Bolsonaro sehen, dass er sagt, er will natürlich diese oberste Wahlbehörde vorab diskreditieren, dessen Chef dann de Moraes nächstes Jahr sein wird. Bolsonaro wird mit Sicherheit dann das Wahlergebnis dieser obersten Wahlbehörde anfechten, sollte er verlieren. Da er dann halt behauptet, dass die elektronischen Wahlmaschinen defizient sind und anfällig für Wahlmanipulation. Aber es gibt halt noch weitere Gründe. Also der Supreme Court, der steht halt selbst, also so praktisch als Stellvertreter für das brasilianische Justizsystem. Und das brasilianische Justizsystem hat natürlich Bolsonaro und seine Verbündeten ja im Auge, beziehungsweise ermittelt gegen die. Einige von seinen Unterstützern sind auch bereits im Gefängnis. Laut Bolsonaro sind das dann politische Gefangene. Das ist dann wegen Geldwäsche, Bereicherung, Fake News, Verbreitung und so weiter. Und auch gegen alle seine vier Söhne wird ermittelt. Des Weiteren will er natürlich mit dieser konstitutionellen Krise, die jetzt praktisch ja, bewusst angezettelt hat, von der schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise ablenken, die momentan in Brasilien ist. Also es gibt eine Wasserkrise mit einer großen Dürre, hohe Strom- und Gaspreise, auch ein schwindender Support unter den Wirtschaftslobbys. Dann natürlich ein Aufschwung von Lula da Silva. Er will praktisch ein Zeichen setzen, dass seine Unterstützerbasis noch hinter ihm steht, und dann natürlich auch vor allem diese Bilder produzieren, die dies verdeutlichen. Das haben wir gestern so ein bisschen gesehen.
Ja, wobei ich den Eindruck habe, sein Support, auf den er sich da beruft, der ist eigentlich weitgehend beschränkt auf die tradierten Kreise von Großgrundbesitzern, Landadel sozusagen und auch Teilen, konservativen Teilen, faschistoiden Teilen des Militärs. Auf der anderen Seite, viele von den moderneren Konzernen haben sich längst von ihm entfernt.
Genau. Das sieht man halt auch, dass Lula da Silva sich auch schon mit vielen von denen getroffen hat, mit den ja praktisch mit den Chefs der Konzerne. Und die Wirtschaftslobby sieht halt, was dann so eine populistische Herrschaft, wenn ich die mal so nennen kann, das für Auswirkungen hat, nämlich diese ja, schlechtes Geschäftsklima, institutionale Instabilität und es gibt ja nichts Wichtigeres für die Wirtschaft als ja, stabile Institutionen und Vorhersehbarkeit praktisch auch, ne, der Politik. Und dementsprechend hat er dann natürlich immer einen immer schlechteren Stand für den Wirtschaftslobbys.
Wenn wir davon ausgehen, dass tatsächlich trotz allem Störfeuer, das von Bolsonaro kommen wird, es doch sehr wahrscheinlich ist, dass der nächste Präsident Brasiliens wieder Lula heißen wird, zum zweiten Mal
Ja.
also. Was erwarten Sie von ihm? Ist Lula Ist mein Eindruck richtig, dass es Lula diesmal eine ganz andere Kampagne fährt als damals, nicht so sehr aus des Underdogs heraus agiert, sondern eher den Einiger des Landes gibt, der ein relativ sozialdemokratisches Programm anpeilt?
Ja, also der Underdog, der war ja nur ganz zu Beginn seiner Amtszeit. Dann war er ein weitgehend gemäßigter sozialdemokratischer Präsident, also jetzt auch nicht so der Populist oder der Kommunist vielleicht sogar.
Nee, ich meinte jetzt den damaligen Wahlkampf von ihm und den Wahlkampf jetzt.
Ja, also der Wahlkampf hat ja noch nicht begonnen, aber sagen wir mal so, man kann ja schon so absehen, wie sich das entwickeln wird. Also man sagt so, es gibt nicht ein Lula, ne, sondern es gibt eine gewisse Metamorphose, so ein Chamäleon-Lula, wie man sich das so vorstellen kann.
Auch als Projektionsfläche eignet er sich ja ganz gut, ne?
Ja, genau, also definitiv für sehr breite Gesellschaftsschichten, und er versucht halt auch natürlich diese Breite der Gesellschaft jetzt auch anzusprechen. Er will nicht ein Lager repräsentieren, hinter dem also sich dann nur seine linken Anhänger versammeln können, sondern halt die gesamte Gesellschaft, und er hat sich jetzt sogar zum Beispiel mit Vertretern evangelikaler Kirchen getroffen, die eigentlich die feste Wählerbasis Bolsonaros sind, und dementsprechend wird das ein sehr stark polarisierter Wahlkampf des Anti-Bolsonaro-Lagers, das wir ja Lula verkörpern, und der Hardcore-Anhänger von Bolsonaro. Und da hat letztendlich Bolsonaro keine Chance.
Ja. Vor allem, wenn Lula geschickt genug ist, und er ist ja alles andere als dumm, im Gegensatz zu seinem Konkurrenten möglicherweise, selbst wenn Lula tatsächlich diesen Wiedervereinigungswahlkampf für Brasilien fährt. Dagegen kannst du ja schlecht anstecken, und dann kommt Bolsonaro erst recht in für ihn eher peinliche Situation.
Ja, definitiv. Also rhetorisch ist wahrscheinlich sowieso Lula haushoch unterlegen. Dementsprechend wird es, dass ich finde das sehr klar mittlerweile, dass sich das sehr klar herauskristallisiert für Bolsonaro, nur einen Ausweg geben, nämlich das Wahlergebnis anzufechten. Und dann wird man sehen, wie sich die Bevölkerung dazu verhält. Dann wird man sehen, wie sich das Militär dazu verhält. Das kann man momentan wirklich noch nicht vorhersagen, wie sich die Wirtschaftslobby dagegen verhält und wie sich natürlich auch das internationale Parkett dazu verhält. Ja, ne? Also mit Donald Trump hat ja Bolsonaro seinen wichtigsten Alliierten praktisch verloren. Mit beiden, also hat er eigentlich keinen Kontakt. Es gab bisher kein Gespräch unter den beiden. Er war der vorletzte Staatschef vor Kim, also Jong-un, der sich praktisch dann nochmal mit beiden in Kontakt gesetzt hat nach seinem Wahlsieg, und dementsprechend.
Also Biden hat ja auch so die eine oder andere Bemerkung schon auch im Wahlkampf fallen lassen, die deutlich gemacht hat, was er von ihm hält. Letzte Frage, was vor allem das Interesse der Welt ist, der UNO ist, das Überleben möglichst weiter Regionen der dortigen Regenwälder, wo ja Bolsonaro furchtbare Verwüstungen angerichtet hat in seiner Amtszeit. Ist das von Lula tatsächlich zu erwarten?
Generell muss man sagen, da kann man skeptisch sein. Das hat damit zu tun, dass natürlich auch diese Waldbrände das ist ja meist mutwillig. Das gab es auch damals schon unter Lula. Also genauso dieses Wirtschaftsmodell, dieses sehr extraktivistische Wirtschaftsmodell.
Ja, wobei also natürlich die Tatsache, dass Bolsonaro die effektivsten Ranger und Polizeieinheiten, die sich gegen die Umweltkriminalität im Regenwald gerichtet hatten, komplett aufgelöst hat. Einige der Heads dieser Einheiten sind sogar in Haft gelandet.
Ja, da hat man natürlich eine gewisse Hoffnung, dass das dann wieder zurückgedreht wird, weil das wurde ja letztendlich auch in der Hinsicht modernisiert, damals unter Lula, dann unter seine Nachfolgerin Dilma Rousseff, und da muss dann letztendlich auch die Hoffnung der weltweiten Gemeinschaft in Lula gesetzt werden, dass er dann auch in diesem Sinne handelt.
Da sind sicherlich viele auch der kleinen indigenen Völker in Brasilien voller Spannung, die ja von ihm das letzte Mal doch eher enttäuscht wurden.
Ja, das hängt dann wieder mit diesem extraktivistischen Wirtschaftsmodell zusammen, also das natürlich sehr auf den Export von Primärgütern abzielt. Das ist dann natürlich auch Holz, Soja und so weiter und natürlich auch verschiedene Erdbauprodukte. Und ja, das sieht man jetzt letztendlich in ganz Lateinamerika, auch unter den Linksregierungen war es so, dass es immer so weiter fortgeführt wurde. Und auch da muss natürlich auch die internationale Gemeinschaft dranbleiben und Druck ausüben.